Ja, eine richtige Antwort. Ich habe am Mittwoch dieses Thema schon gehalten und bin jetzt aber krankheitsbedingt eingesprungen heute. Und deswegen heute nochmal. Salam Aleikum oder Shalom auf Hebräisch. Das ist der Friedensgruß, mit dem im Nahen Osten, im Orient gegrüßt wird. Man kann sich die Frage stellen, was ist das für eine Gesellschaft, wo der Begrüßende erstmal sagen muss, hey, ich komme im Frieden. Ja, ich denke, die Zeit heute ist nicht viel anders. Wir wissen es heute auch nicht. Eigentlich ist es ganz gut, gell? Ich bin ein Friedensbringer, ich bringe Frieden und ich wünsche demjenigen, den ich begrüße, dem wünsche ich Frieden. Und Frieden ist auch ein zentrales Thema in der Heiligen Schrift. Der Apostel Paulus, wenn er seine Briefe schreibt, dann begrüßt er mit den Worten Gnade und Friede sei mit euch. Wir lesen, dass Gott ein Gott des Friedens ist und als der hohe Priester eingesetzt wird, oder da gibt es eine Anweisung für die hohen Priester, in 4. Mose 6, Vers 23 bis 27, oder ab 22, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israels segnen, sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Der Segenswunsch endet mit einem Friedenswunsch. Und so sehnen wir Menschen uns auch ständig nach Frieden. Aber meistens nach Frieden, nach unseren Bedingungen. Das ist das, wie wir es am liebsten haben, wie ich es am liebsten habe. Und ich denke auch, wie du es am liebsten hast. Am liebsten, ja, diktieren wir selber die Friedensbedingungen. Jeder will Frieden haben. Die Bibel spricht viel von Frieden, aber was ist Frieden? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Findet ihr eine Definition dazu? Wer hat eine Idee? René, hast du eine Idee? Was ist Frieden? Was ist Frieden nicht? Kein Streit. Ja. Ich habe mir auch diese Frage gestellt, es ist eigentlich schwer, Frieden zu definieren. Da habe ich bei Wikipedia reingeschaut und da steht tatsächlich geschrieben, Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Aber Frieden ist deutlich mehr. Am Mittwoch hatte Willi gleich gesagt, Frieden ist nicht nur Abwesenheit von Krieg. Wenn wir jemandem Frieden wünschen, dann wünschen wir ihm Heil, dann wünschen wir ihm Gesundheit, dann wünschen wir, dass es ihm gut geht, Wohlfahrt, wir wünschen Sicherheit und Ruhe. Das sind alles Eigenschaften, mit denen wir Frieden verbinden. Und diese Abwesenheit von Krieg, die genießen wir ja hier schon relativ lange in Deutschland oder in Mitteleuropa. Und nach dem Zweiten Weltkrieg 1945, da wurde Frieden geschlossen. Aber dann nahm es eine Entwicklung in der Welt und da wurde dann ein Wort kreiert. Beziehungsweise dieses Wort gibt es ja im Englischen, MAD, aber es steht hier als Abkürzung für Mutual Assured Destruction. Also auf Deutsch gegenseitig zugesicherte Zerstörung. Und es gab tatsächlich Leute, die diesen Zustand für Frieden erklärt haben. Und zwar haben sie gesagt, das ist ein technisch basierter Frieden. Ein Frieden, der seine Grundlage darauf hat oder darin hat, dass Waffengleichheit besteht. Ja, die Amis und die Russen haben beide die Atombombe. Mittlerweile haben ja mehrere Mächte das auch und gegenseitig hält man sich dadurch einigermaßen in Schacht. Aber was passiert, wenn diese Waffengleichheit? War das für mich? Nicht? Okay, das waren Friedensbemühungen. Also ein Frieden, technisch basierter Frieden, der auf Waffengleichheit beruht. Aber wenn diese Waffengleichheit kippt, ja, wenn du plötzlich merkst, du hast jetzt die Übermacht, brechen wir das Ganze mal runter. Lara, brechen wir es auf unsere Familie runter? Können wir mal machen. Machen wir ohne Namen. Das sind. Okay, zwei Kinder haben einen Streit miteinander. Und sagen wir mal, jeder hält einen Stock in der Hand. Okay? Und beide stehen da und warten und wissen ganz genau, okay, wenn der andere den jetzt aus Versehen fallen lässt, dann bin ich in Übermacht und dann gewinne ich. Ja? Wir kennen dann auch so verschiedene Bilder, wo zum Beispiel so ein Storch einen Frosch im Schnabel hält und der Frosch hält die Kehle zu. Ja? So ungefähr muss man sich dieses Mad verstehen. Also das ist, ich sage jetzt mal, in unserem Verständnis oder auch im Verständnis der Welt eigentlich kein Friede. Es ist ein Waffenstillstand, aber du weißt auch genau, in dem Moment, wo du Übergewicht hast oder sobald der andere Übergewicht hat, hast du Krieg und gegenseitige Zerstörung. Ein weiterer Gedanke ist, wie fühlt sich Frieden an? Wir sagen ja manchmal, ich fühle Frieden oder ich habe Frieden dabei. Wie fühlt sich Frieden an? Können wir Frieden fühlen oder ist es Friede, wenn wir ein friedliches Gefühl haben, wenn wir uns gut fühlen? Oder vielleicht etwas provozierender, woher weißt du, dass es Friede ist? Nur weil es dich nicht juckt. Vielleicht ist es einfach nur Gleichgültigkeit. Ja, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Nicht nur, weil sich das jetzt nicht wie Krieg anfühlt, heißt es automatisch Friede. Es kann einfach gleichgültig sein. Und Gleichgültigkeit hat mit Liebe nichts zu tun, hat mit Frieden nichts zu tun. Ja, im christlichen Bereich, da haben wir auch immer wieder Ideen, wie wir Frieden halten und wie wir Frieden schaffen können. Friedensbemühungen. Ja. Friedensbemühungen hat die NATO und das haben auch wir. Und eine Idee in Bezug auf Frieden ist Frieden durch gemeinsames Gebet. Und alle, die jetzt am Mittwoch nicht da waren, die möchte ich jetzt bitten, jetzt mal die Hand zu heben. Wer meint, dass das funktioniert? Frieden durch Gebet. Das sind ganz schön viele, ja. Das ist eine gute Idee. Und wir wünschen uns alle, dass das funktioniert. Aber die Rita hat es am Mittwoch ganz schön auf den Punkt gebracht. Zuerst brauchst du Frieden und dann kannst du miteinander beten. Und das Pferd zu versuchen, von hinten aufzusatteln, das funktioniert nicht wirklich. Ja, ich bringe euch ein paar Beispiele. Schauen wir uns die Muslime an. Da gibt es Sunniten, da gibt es Schiiten. Die beten jeden Freitag zusammen. Jetzt sagen wir, gut, okay, das sind keine Christen. Ja? Aber es gibt auch Christen, die beten regelmäßig für den Weltfrieden, die beten regelmäßig für Frieden. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel in meine Ehe hineinschaue, und ich halte das jetzt schon 17 Jahre lang aus, ja. Ja, ich weiß manche deutlich länger schon. Es funktioniert nicht, wenn ich wirklich ehrlich bin. Wenn wir einen Streit haben und dann sage ich, du Nelly, komm, wir beten jetzt. Ja, die zeigt mir den Vogel und sagt, spinnst du? In dem Zustand sollen wir beten? Das funktioniert nicht. Ja? Wir müssen zuerst den Frieden schaffen und dann können wir miteinander beten. Und dann bitten wir Gott um Entschuldigung, um Verzeihung dafür, dass wir uns so daneben benommen haben, dafür, dass wir ja, ein schlechtes Vorbild waren. Wir sollen doch Friedensstifter sein und so weiter. Ja, und es geht auch jungen christlichen Ehepaaren schon so. Manchen auch schon vor der Hochzeit, ja. So, vielleicht auch in der Vorbereitung. Kann alles passieren, ja. Zuerst müssen wir den Frieden schaffen und dann können wir Frieden halten, dann können wir miteinander beten. Und ja, ich denke, deswegen haben auch viele gestreckt, es hilft, den Frieden zu wahren, wenn man miteinander betet. Aber wenn der Streit da ist, dann Frieden zu schaffen, das funktioniert nicht. Nicht durch Gebet. Eine weitere Idee ist, ich habe vorher schon erwähnt, Gott ist ein Gott des Friedens. Das ist die zweite Hälfte von einem Vers und in der ersten Hälfte steht geschrieben, Gott ist kein Gott der Unordnung. Kann ich jetzt sagen, durch Ordnung schaffe ich Frieden? Jetzt traut sich wahrscheinlich keiner mehr zu strecken. Sie gestreckt, okay. Ein Mutiger, okay. Nein, das ist eine Idee, die auch viele haben. Ja. Und hier verhält es sich ähnlich. Zuerst brauchen wir den Frieden und dann können wir uns überlegen, wie können wir diesen Frieden halten. Und da können Regeln und Ordnung dazu beitragen. Ja, aber das ist auch ja, so eine Idee, die wir von der Welt kopieren. Wir schicken da eine Kompanie Blauhelmsoldaten. Und die Blauhelmsoldaten, die schaffen Frieden und die sichern den Frieden. Ja, zuerst brauchen wir einen Friedensvertrag. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn wir über Frieden nachdenken. Frieden gibt es nur, wenn es einen Friedensvertrag gibt. Also da, vorher haben wir eine Situation, wo wir Streit haben, wo wir Krieg haben. Und dann gibt es irgendwann einen Friedensvertrag, wo verschiedene Parteien sich ja, auf einen Friedensvertrag einigen. Und wir haben einen Gott des Friedens. Und das ist ja der Zustand, in dem wir Menschen leben, in dem wir aufwachsen. Wir wachsen auf im Krieg gegen Gott, in der Rebellion gegen Gott. Und Gott ist letztendlich derjenige, der uns zeigt, wie Frieden funktioniert und wie Frieden geschaffen wird. Weil er Frieden in sich selbst hat. Gott ist der Gott des Friedens. Und wie macht er das? Jetzt gibt es hier den Streit, es gibt den Krieg. Und weil Gott weiß, von uns aus selbst werden wir diesen Frieden nicht machen können, beziehungsweise der Friedenspreis ist der Tod. Deswegen macht Gott uns ein Friedensangebot. Und das ist letztendlich Frieden. Gott zeigt uns, wie Frieden machen geht. Ja. Er zeigt von sich aus die Bereitschaft zum Frieden. Er macht uns das Angebot. Er sorgt dafür, dass der Preis bezahlt werden kann. Und das Blut von Jesu Christi, wo wir heute Morgen beim Brotbrechen darüber da nachgedacht haben, ist ein Sinnbild dafür. Der Preis ist bezahlt. Der Friedenspreis ist bezahlt. Frieden ist möglich. Wir sind schon mittendrin bei meinem nächsten Punkt. Wie funktioniert Frieden halten? Wie funktioniert Frieden schaffen? Und ich habe das aufgeteilt auf fünf Axiome. Also das heißt, ich kann nicht jeden Punkt hundertprozentig beweisen, aber Ich gehe davon aus, dass sie funktionieren, weil x-mal erprobt, aber es gibt jetzt nicht wirklich einen wissenschaftlichen Beweis dafür. Sind fünf Behauptungen. Die erste Behauptung: entweder du strahlst Frieden aus oder nicht. Du kommst und du sagst am Anfang Salam Aleikum oder Shalom, Shalom, aber die Leute merken, ob du lügst oder ob du die Wahrheit sprichst. Deine ganze Ausstrahlung strahlt aus, ob du Frieden hast oder ob du Frieden nicht hast. Das ist jetzt kein Grund zum Verzweifeln. Das ist jetzt einfach mal eine Feststellung. Entweder du strahlst Frieden aus oder du tust es nicht. Ja, dazwischen gibt es nichts. Der zweite Punkt, ob du Frieden ausstrahlst, hängt sehr stark von deiner Beziehung zu Gott ab. Wenn ich näher an Gott dran bin, das ist jetzt meine eigene Erfahrung, dann fällt es wesentlich leichter, Frieden zu halten, weil ich mich ständig mit dem Gott des Friedens beschäftige. Wenn ich weiter von ihm weg bin, dann wird es schwieriger. Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Also diesen Frieden, den bekommen wir von Gott. Wir sehen hier den direkten Bezug. Mein Friede zu Gott, der beeinflusst mein Friede zu den Menschen um mich herum. Matthäus 5, Vers 9. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wenn ich ein Kind Gottes heiße, und ich hoffe, dass das hier die meisten tun, dann sollten wir auch Frieden ausstrahlen. Einfach, weil der Friede Gottes durch uns hindurchstrahlt. Wenn es das nicht tut, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir da wieder hinkommen. Dann habe ich vorher schon erwähnt, Gott hat Frieden gesucht. Und auch wir sind dazu aufgerufen, Frieden zu suchen. Ich lese dazu beispielhaft 1. Petrus 3, Vers 10 bis 11. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Frieden suchen, dem Frieden nachjagen. Wie kann ich den Frieden suchen und den Frieden nachjagen? Gestern hatten wir zum Beispiel eine Situation, ich war mit den Jungs draußen und war ein richtig schöner Tag. Dann sind wir kurz zu McDonald's und dann haben wir das ins Auto mitgenommen. Ja, und im Auto ist dann ja in der Hektik dann mit dem Hin- und Herreichen und dann ist da so eine Cola geflogen. Ich habe die gerade noch so gefangen und dann habe ich einen Brüller losgetan. Ja, das war überhaupt nicht gut, überhaupt nicht richtig und dann war der Frieden aber erstmal dahin. Ja, wie macht man jetzt wieder Frieden? Jetzt muss ich den Frieden suchen. Den Frieden muss ich mir etwas überlegen, wie kommen wir jetzt wieder zum Frieden? Ja. In dem Fall ganz einfach, ja, aber man muss es trotzdem tun. Ich wusste sofort, dass es falsch war und habe mich dann bei den Jungs entschuldigt und ja, sie haben mir dann verziehen. Und dann haben wir irgendwo angehalten, dann haben wir für Ordnung gesorgt, dann haben wir draußen schön gegessen, damit nichts mehr fliegen kann. Und dann konnte man den Tag weiter genießen. Aber du hast dann geschwind mal so ein Loch drin und dann muss man den Frieden suchen. Wir haben hier jetzt auch schon gesehen, Frieden geht vom Einzelnen aus. Ja, du kannst den Frieden nicht ausschütten, ja, und jeder hat ihn, sondern jeder Einzelne hat Verantwortung über Frieden. Der Frieden geht vom Einzelnen aus. In dem Fall war es jetzt ganz gut. Ich war der Schuldige, ich habe den Frieden gesucht. Und normalerweise sollte das auch richtig sein. Aber man kann auch Frieden suchen, wenn man der Geschädigte ist. Wenn man derjenige ist, der verletzt wurde. Da braucht man Mut dazu und auch Weisheit, aber es geht. Dann kann ich auf Leute zugehen, auf denjenigen, der mir etwas an mir verbrochen hat, und kann ihm sagen, du, hör mal zu, das hat mich frei verletzt. Und es fand ich nicht in Ordnung. Ich will aber trotzdem Frieden mit dir haben. Wie empfindest du? Ja, als Beispiel. Frieden geht vom Einzelnen aus. Wenn wir in der Gemeinde Frieden haben, dann kann es natürlich hilfreich sein, wenn wir so Themen behandeln wie Frieden halten. Wir können Predigten halten darüber. Aber letztendlich muss jeder Einzelne bei sich selber anfangen. Er muss vor seiner Haustür anfangen zu kehren. Er muss den Frieden suchen mit seinem Nächsten. Ja, ich kann nicht da sitzen und einfach warten, dass um mich herum Frieden gemacht wird. Dann haben alle anderen vielleicht Frieden, aber ich selber nicht. Ja, ich selber bin verantwortlich für den Frieden von mir selber. Ich bin auch verantwortlich für den Frieden von allen, die mit mir in Verbindung stehen. Das kann nicht irgendjemand anders für mich erledigen. Jemand anderes kann einen Tipp geben, aber er kann nicht diesen Frieden herstellen. Das kann ich nur selber. Den Friedensvertrag müssen immer mindestens zwei Parteien unterschreiben, mindestens zwei Parteien, weil zum Streiten braucht man auch mindestens zwei Parteien. Sind mehr Parteien beteiligt, dann braucht man halt mehrere Unterschriften. Okay. Frieden hat, wer vergibt, und Frieden hat, wer Vergebung sucht. Und der Paulus fordert uns in Epheser 4, Vers 26 dazu auf, die Sonne nicht untergehen zu lassen, ehe wir uns gegenseitig verziehen haben. Lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. Auf gut Deutsch, suche so schnell wie möglich den Frieden. Wenn ich jetzt auf mein Beispiel von gestern zurückkomme, es war gut, sofort den Frieden zu suchen. Es wäre jetzt doof gewesen. Ja, der Tag hatte noch ein paar Stunden. Wenn wir jetzt die nächsten 4, 5 Stunden damit verbracht hätten, sauer einer auf den anderen zu sein. Die Zeit konnten wir viel schöner nutzen. Die Sonne hat geschienen. Wir konnten alles genießen. Das wäre uns alles entgangen, wenn der Frieden nicht wiederhergestellt worden wäre. Keiner hätte genießen können, egal wie schön die Aktionen waren, die wir gemacht haben. Lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. So, am Schluss schauen wir uns jetzt noch eine schöne Geschichte an, wo wir sehen, wie der König David das gemacht hat. Wir finden hier nicht alles über Frieden, aber wir finden hier ein Beispiel. Und da können wir uns auch einiges abschauen. Und wir schauen uns an 1. Samuel 23, die Verse 1 bis 13. Ich lese kleine Abschnitte und dann denken wir ein bisschen darüber nach und dann lesen wir weiter. Erste Samuel 23. Kennt ihr David, den König David? Ja. War der ein Mann des Friedens? Echt? Oder war das sein Sohn Salomo? Er war der König von Jerusalem, ne? Die Stadt des Friedens. Ja. David hat viel Krieg geführt, gell? Aber ich glaube, der wollte gar nicht so sehr. Ich will euch bloß ein bisschen einbinden. Okay, wir lesen 1. Samuel 23, Vers 1. Es wurde aber dem David berichtet, siehe, die Philister kämpfen gegen Kehila und plündern die Tennen. Ich muss vorab noch sagen, der König David ist hier noch gar nicht König David. Er ist hier einfach noch David. Ja? Und ist auf der Flucht vor König Saul, der ihn vernichten möchte. Und er hat 600 Leute mit sich, er ist auf der Flucht und jetzt plötzlich bekommt er die Nachricht, da gibt es eine Stadt und die haben keinen Frieden. Und David, der sitzt da und dreht Däumchen, oder? Nee, der ist auf der Flucht, haben wir gesagt, gell? Das sind die Situationen, wie wir sie meistens vortreffen. Also ein Krieg kommt ja nie gelegen. Ich habe das erste Mal Krieg so richtig wahrgenommen. Da war ich, glaube ich, in der 5. Klasse. Vorher hat mich das alles nicht interessiert. Aber plötzlich kam dann überall in den Nachrichten, dass im Irak Krieg war. Ja, das war so das erste Mal, wo Krieg mir richtig bewusst wurde. Und war irgendwie so eindringlich, dass es hängen geblieben ist. Warum ist Unfriede in Kehila? Habt ihr aufgepasst? Warum ist Unfriede in Kehila? Ich lese nochmal. Es wurde aber dem David berichtet, siehe, die Philister kämpfen gegen Kehila und plündern die Tennen. Wer hat da gekämpft? Die Philister. Genau. Und was machen die Philister? Die machen das, was sie immer tun. Ja, sie nehmen den Israeliten das Brot weg. Ja, und ich mache es kurz. Geistlich gesehen, auf uns übertragen, gibt es auch Philister in unserem Leben. Die wollen uns das Brot wegnehmen, unser geistliches Brot. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes fließt. Und diese Philister, die gilt es in unserem Leben zu identifizieren, sie zu erkennen und gegen sie zu kämpfen. Ja, es gibt Sachen, die müssen erstmal auch bekämpft werden, damit es Frieden geben kann. Das Böse muss bekämpft werden. Wer jetzt die Philister in deinem Leben sind, das musst du dir selber überlegen. Wir lesen weiter. Vers 2, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich hingehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, geh hin und schlage die Philister und rette Kehila. Wir sehen hier, der David, der ist selber auf der Flucht, der hat eigentlich gar keine Zeit. Aber er ist nicht egoistisch. Er hat ein Herz für die Bedrückten, er hat ein Herz für denjenigen, denen es auch schlecht ist. Schlecht geht und er will ihnen helfen. Aber der David, der weiß, er ist abhängig von Gott und der befragt Gott. Und es ist so ein schönes Beispiel in dieser Geschichte. Der König David befragt Gott. Der fragt Gott, was ist richtig? Was soll ich jetzt tun? Und Gott sagt ihm, was richtig ist. Also wenn du nicht weißt, was richtig ist, frage Gott. Vers 3, aber die Männer Davids sprachen zu ihm, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und nun sollen wir noch nach Kehila gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen. Kehila, das ist eine Stadt in den Bergen mit einer Mauer drumherum. Und da sollen wir jetzt hinziehen, in die Berge. Wir sehen, der David, der berät sich mit seinen Leuten, der ist nicht beratungsresistent, er ist nicht engstirnig, er sagt nicht, ich habe Gott gefragt, ich habe absolute Sicherheit, das ziehen wir jetzt durch. Ich bin der Panzer hier und mir nach. Nee, der bespricht sich mit seinen Männern und er nimmt ihre Bedenken ernst. Und was macht er? Vers 4, da fragte David den Herrn wieder und der Herr antwortete ihm und sprach, mache dich auf, zieh hinab nach Kehila, denn ich will die Philister in deine Hand geben. David fragt Gott einfach nach, nochmal. Ja? Wenn es dann Bedenken gibt, wege sie ab. Ja? Das Wort Gottes sagt uns an keiner Stelle, dass wir wahnsinnig sein sollen. Wege ab, ja? Überschlage die Kosten, wie es im Lukas-Evangelium geschrieben steht. Und frage Gott nochmal. Und dann, ja, wenn du dann immer noch Sicherheit hast, Vollgas. Ja? Zieh durch, wovon du überzeugt bist. So zog David samt seinen Männern nach Kehila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihr Vieh weg und fügte ihnen eine große Niederlage zu. So rettete David die Einwohner von Kehila. Das ist dann der Segen. Wenn man dann das tut, was Gott einem ganz klar sagt, dann empfängt man auch Segen. Im Fall von David ist es hier, die Leute und auch die Leute von David, die haben jetzt nicht nur Brot, die haben plötzlich auch noch jede Menge an Fleisch, die können jetzt grillen. Ja? Denen geht es jetzt richtig gut. Jetzt können sie sich ausruhen, können sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und können wenigstens ein Stück weit das Leben genießen. Es ist Friede. Es geschah aber, als Abjata, der Sohn Achimelechs, zu David nach Kehila floh, da trug er das Ephod mit sich hinab. Da wurde Saul gesagt, dass David nach Kehila gekommen sei. Und Saul sprach: Gott hat ihn in meine Hand ausgeliefert, denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gegangen ist. Das hat jetzt hier an der Stelle nichts mit Frieden zu tun, aber also mit unserem Thema, aber wir sehen hier, dass auch der König Saul, der benutzt den Namen Gottes. Warum, habe ich mich gefragt. Da habe ich mir gedacht, vielleicht redet er sich das selber ein. Vielleicht will er das Volk dadurch manipulieren, dass sie bereit sind, mit ihm in Krieg zu ziehen. Und er sagt: Ha, der David, so ein Idiot, jetzt ist er in die Stadt gegangen, jetzt ist er eingeschlossen, jetzt kann er nicht mehr raus. Gott hat ihn mir in die Hand gegeben. Jetzt kann ich ihn fangen. Gott hat ihn mir in meine Hand gegeben. Weil aber David erfuhr, dass Saul Böses gegen ihn plante, sprach er zu Abjata, dem Priester: Bringe das Ephod her. Und David sprach: O Herr, du Gott Israels, dein Knecht hat die zuverlässige Nachricht gehört, dass Saul danach trachtet, nach Kehila zu kommen und die Stadt um meinetwillen zu verderben. Der David hat Info bekommen, dass Saul gegen ihn auszieht. Ich habe das vorher mit Absicht ein bisschen so schön gemalt, dass die jetzt da beim Grillen liegen und so weiter richtig schön das Leben genießen. Vielleicht fließt auch der Wein in Strömen. Wenn wir Frieden haben, dann genießen wir diesen Frieden und das ist auch gut so. Das dürfen wir. Aber sind wir trotzdem auf der Hut? David hatte überall seine Spione. Er wusste, der Krieg kann jeden Moment aufploppen und an Stellen auch, wo man es nicht unbedingt erwartet. Und die große Gefahr ist, wenn man jetzt Frieden hat, dass man vergisst, dass man noch nicht im Himmel ist. Und es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. So geht es hier auch dem David. Ja? Da gibt es immer noch diesen Saul. Und wir leben hier auf dieser Erde und der Satan ist auch immer noch unterwegs. Und der Satan kann das gar nicht haben, wenn wir Frieden genießen. Das will er nicht. Und er wird sich was einfallen lassen, wie er uns diesen Frieden rauben kann. Deswegen, auch wenn du Frieden hast und du genießt den Frieden, sei wachsam, bleib wachsam. Oder um es im Neuen Testament zu sagen, so wie es Jesus sagt in dem Gleichnis: Der Feind schläft nicht, sondern er sät, während du schläfst. Ja. Ja, der David wusste auch, Er hat hier dieser Stadt Frieden gebracht, Kehila, aber er wusste, wie die Menschen sind. Ja. Da ist einem das Hemd immer näher als die Hose. Sind dankbare Leute, solange ihnen alles gut geht. Aber wenn dann Druck aufkommt, so ist halt der Mensch, gell? Und auch wir sind manchmal so, wie diese Leute von Kehila. Und David sprach, das haben wir schon, Vers 11, werden die Bürger von Kehila mich in seine Hand ausliefern und wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Das lasse doch deinem Knecht wissen, o Herr, du Gott Israels. Da sprach der Herr, er wird herabkommen. David sprach, werden die Bürger von Kehila mich und meine Männer in Sauls Hand ausliefern? Der Herr sprach, sie werden dich ausliefern. Da machte sich David auf, samt seinen Männern, etwa 600, und sie zogen aus von Kehila und gingen, wohin sie gehen konnten. Als nun Saul berichtet wurde, dass David von Kehila entkommen sei, da ließ er von dem Kriegszug ab. Das ist jetzt mein letzter Punkt. Wir sehen hier, wenn Krieg droht. Wir haben am Anfang gesehen, es gab Krieg und es gibt Kriege, die muss man ausfechten. Hier sehen wir am Schluss, es droht ein Krieg und der David entweicht. Er geht einfach weg. Du musst nicht jeden Krieg führen, der sich dir anbietet. Ja? Es gibt so Leute, die warten bloß drauf, bis irgendwo was aufploppt, um dann zu zeigen, ich bin stark und da haue ich jetzt drauf und da zeige ich jetzt mache ich jetzt meine Machtdemonstration. Man muss nicht jeden Krieg führen. Und David entscheidet sich hier für die Wüste, anstatt für die Stadt. Und manchmal, ja, es ist schöner, da kommen wir jetzt auf ein Beispiel aus Sprüche für die Ehe, lieber irgendwo in einem tropfenden Dachwinkel wohnen, aber in Frieden, als in absolutem Wohlstand, jetzt in der Küche wie die Made im Speck, aber mit Streit. Und der David entscheidet sich hier für die Wüste. Und in der Wüste ist Frieden und in der Stadt, ja, da bleibt jetzt dann auch Friede, weil der Saul jetzt dann doch nicht kommt, weil er abzieht. Aber es wäre Krieg gekommen. Und da muss man auch weise sein und überlegen, welchen Krieg führe ich und welchen nicht. Welcher Krieg ist wichtig, um Frieden zu schaffen, Frieden zu halten, damit erstmal Frieden hergestellt werden kann. Und wo bin ich weise und sage, okay, ich ziehe mich zurück und gehe lieber in die Wüste. In dem Sinne schließe ich die Predigt ab und möchte euch dazu ermutigen, Friedensstifter zu sein, Frieden zu suchen, dem Frieden nachzujagen. Und ich würde vorschlagen, so wie wir es auch am Mittwoch gemacht haben, dass wir das Lied heute auch nochmal singen, Hevenu Shalom Alechem. Wir wünschen Frieden euch allen. Das ist auch schon der ganze Text.